Stopp mal kurz. Wie geht's dir wirklich? Zu viel Druck, zu wenig Pause. Oder ist genau das der Schlüssel zum Erfolg? Macht Stress uns stärker oder still und leise kaputt? Zwischen Schule, Social Media und Selbstoptimierung. Was ist noch gesund und was längst zu viel? Wir sind die FB und wir sprechen aus, was viele nur denken. Ehrlich, direkt und näher an deinem Alltag, als dir vielleicht lieb ist. Das ist FB macht Radio und die wichtigste Frage kommt erst noch. Bleib dran!
Wahrscheinlich kennen viele von uns diese Situation. Es ist spät abends, man liegt eigentlich schon im Bett, scrollt aber doch nochmal kurz durch TikTok. So geht es auch Leonie. Sie liegt in ihrem Zimmer, eigentlich will sie schlafen, aber sie bleibt bei einem Video hängen. Ein Clip von einem Influencer, der ein paar einfache Fragen stellt. Vergisst du ständig Dinge? Bist du innerlich oft unruhig? Hast du das Gefühl, nie wirklich anzukommen? Bei Leonie macht es in dem Moment Klick. Das klingt für sie nicht nur nach einem Internettrend, das klingt exakt nach ihrem Alltag. Sie schaut sich noch 2, 3 weitere Videos an und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Leonie ist sich sicher, ich habe ADHS. Aber warte mal kurz, wer hat hier eigentlich gerade die Diagnose gestellt? Leonie, der Algorithmus oder jemand, der einfach nur deine Aufmerksamkeit will? Was wie ein Einzelfall klingt, ist längst ein gesellschaftliches Phänomen. In der heutigen Folge von FB macht Radio gehen wir einer Frage nach, die alles andere als einfach ist. Werden normale menschliche Gefühle wie Traurigkeit, Stress, Überforderung auf Social Media zu schnell als Krankheit abgestempelt? Und wer trägt am Ende die Verantwortung für dieses Label in unserem Kopf? Psychische Diagnosen oder zumindest das, was wir dafür halten, boomen. Aber warum ist das so? Warum suchen wir heute Antworten bei Algorithmen statt in Arztpraxen? Das Ärzteblatt betont, dass sie stark mit der Ungeduld durch die langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz, aber auch mit den damit verbundenen Kosten zusammenhängt. Warum sollte man mehrere Wochen bis Monate auf einen Therapieplatz warten und dafür keinen günstigen Preis zahlen, wenn man doch all dies ganz bequem von zu Hause aus machen kann und dafür noch kostenlos? Was die meisten außer Acht lassen, sind die Risiken, die damit verbunden sind. Man sollte nicht jedem im Netz trauen, und das zu Recht. Es gibt viele Fake-Ärzte und Amateure, die mithilfe einer großen Reichweite Geld verdienen möchten.
Doch wie genau funktioniert dieses System? Warum sehen wir auf unseren Feeds so viele Videos über psychische Erkrankungen und warum werden sie von Millionen geteilt? Der Blick hinter den Algorithmus zeigt, es ist kein Zufall. TikTok, Instagram, YouTube. Sie funktionieren doch alle nach einem ähnlichen Prinzip. Je länger du bleibst, desto mehr Daten werden gesammelt. Und je mehr Daten da sind, desto besser weiß der Algorithmus, was dich interessiert. Was das konkret bedeutet, zeigt ein Blick auf ein Beispiel, das inzwischen wissenschaftlich gut dokumentiert ist. Du schaust auf TikTok ein Video über ADHS. Vielleicht bleibst du nur ein paar Sekunden länger dran und plötzlich bekommst du immer mehr davon. Erst ein Video, dann 10, dann 20. Der Algorithmus interpretiert das Verweilen auf solchen Inhalten als Interesse und verstärkt es. Das Ergebnis, ein verzerrtes Bild psychischer Erkrankungen, das aus dem eigenen Feed kaum noch zu entkommen ist. Irgendwann wirkt es so, als würden die Inhalte überall vorkommen. Dabei ist das nur dein Feed. Eine Studie im Plus One, einer wissenschaftlichen Zeitung aus dem Jahr 2025, belegt, dass übermäßige Bildschirmzeit sehr wohl mit depressiven Symptomen bei Jugendlichen zusammenhängt. Ein Zusammenhang, den algorithmisch gesteuerte Plattformen aktiv verstärken. Das Ärzteblatt beschreibt dieses Phänomen präzise. Therapeuten nutzen zwar Social Media, um Ratschläge zu geben und vor ähnlichen Behandlungen zu warnen, doch es existieren kaum verbindliche Richtlinien für den Social Media-Bereich. Und selbst die wenigen bestehenden Vorgaben werden nach Einschätzung nicht konsequent eingehalten. Besonders kritisch dabei, viele Inhalte, die Millionen von Jugendlichen täglich erreichen, stammen gar nicht von ausgebildeten Fachkräften. Die Symptombeschreibungen, die dort geteilt werden, sind so allgemein gehalten, dass sie auf nahezu jeden zutreffen könnten. Das Deutschlandfunk-Kulturprogramm spricht in diesem Zusammenhang von einer strukturellen Profitorientierung, die wenig mit echtem Aufklärungsanspruch gemein hat. Die Folge ist ein schleichend wachsender Riss in das Vertrauen professioneller Diagnosen. Wer sich wochenlang mit einem Thema auf Social Media beschäftigt, hat oft schon ein festes Bild im Kopf. Genau dieses Bild bringt man dann mit in ein Gespräch mit Ärztinnen oder Therapeuten. Neben dem sinkenden Vertrauen in Fachärzte erschwert dies auch oft die professionelle Diagnose erheblich. Wir haben mit einer Schulpsychologin gesprochen, Frau Rück. Genau diesen Zusammenhang hat auch sie, Therapeutin und Expertin für Jugendpsychologie, in unserem Gespräch angesprochen. Wenn Jugendliche Selbstdiagnosen hinterfragen, ist das grundsätzlich erstmal positiv, denn es zeigt kritisches Denken. Das Problem liegt aber in der Plattform selbst. Social Media müsste grundlegend anders aufgebaut werden. Besonders die Entwicklung geht im Alter von 11 bis 18 Jahren wahnsinnig schnell. Schul- und Elternkompetenz wird dabei abgehängt. Jugendliche suchen auf Social Media also nicht nur Unterhaltung, sie suchen Erklärungen für das Gefühl, anders zu sein. Das ist zutiefst menschlich und genau deshalb ist das Problem so komplex. Der Wunsch, sich selbst zu verstehen, ist legitim. Die Antworten, die Social Media darauf liefert, sind es meistens nicht. Dabei wäre es zu einfach, Social Media pauschal zu verteufeln. Denn neben allen Risiken gibt es auch positive Effekte. Eine Diskussion, die wir nicht auslassen dürfen.
Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über ein Thema, das auf fast jedem Smartphone präsent ist. Psychische Gesundheit auf Social Media. Hinweis: Diese Diskussion dient der Information und ersetzt keine professionelle medizinische oder psychische Beratung. Bei psychischen Beschwerden sollte immer eine Fachperson aufgesucht werden. Nun, zwischen hilfreichen Tipps und wilden Selbstdiagnosen, ist das Ganze eher eine Brücke zur Heilung oder eine gefährliche Sackgasse? Sarah, du siehst es eher positiv, oder?
Ja, total. Also man muss ja ehrlich sein. Es wäre falsch, wenn man Social Media nur als Bedrohung sehen würde. Weil Plattformen wie Instagram und TikTok haben gerade so massiv dazu beigetragen, dass psychische Gesundheit jetzt enttabuisiert wird. Und früher waren ja verschiedene mentale Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen totale Tabus. Aber heute, was wir sehen, ist zum Beispiel in Kommentarspalten, in Videos, dass die sehr offen diskutiert werden. Und das nimmt auch die Scham. Und hier ist auch wichtig zu nennen, dass es besonders wirksam ist, vor allem, dass man auch eine direkte Kontakt schafft. Vor allem die Nicht-Betroffene auch, weil die können ja echte Erfahrungsberichte lesen und auch Vorurteile leichter abbauen.
Ich verstehe den Punkt mit der Enttabuisierung. Aber genau da fängt das Problem an. Social Media kann zwar unterstützen, aber eben nicht behandeln. Das ist der entscheidende Punkt. Wer durch einen Algorithmus in eine Bubble aus Selbstdiagnosen kommt, bekommt keine Therapie, sondern ein verzerrtes Bild von Erkrankungen. Diese Inhalte passen oft gar nicht zu individuellen Situationen und werden auch nicht von Fachleuten begleitet. Oft steckt dahinter reiner Profit. Creator nutzen emotionale, persönliche und andere Inhalte für Reichweite. Völlig egal, ob die Aussagen nun richtig sind oder nicht.
Also, ich sehe deinen Punkt total. Aber es gibt auch eine andere Seite. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht unter mentale Probleme leiden, aber keine Ahnung haben, wie man die bewältigt oder ob man überhaupt jetzt Hilfe holen kann. Die können anhand solcher Content feststellen, dass sie auch vielleicht unter einer mentalen Erkrankung leiden, was sie dazu führt, einen Arzttermin oder Therapiebesuch zu vereinbaren. Das heißt, Social Media kann auch dazu fördern, dass man die Hilfe holt und dann entsprechend eine richtige Diagnose bekommt.
Natürlich kann Social Media hierbei den ersten Anstoß geben und Leute zum Nachdenken anregen, jedoch müssen wir die Realität betrachten. Beispielsweise fehlen uns Therapieplätze und Jugendliche werden dadurch systematisch in die digitale Selbstdiagnose getrieben. Da im Netz jeder posten kann, was er will, kursieren dort gefährliche Fehlinformationen zu Symptomen und Behandlungen. Viele Nutzer erkennen das dann gar nicht, wie unzuverlässig das ist. Das Problem ist, physische Erkrankungen sind individuelle Krankheitsbilder, die eine professionell angepasste Behandlung brauchen.
Ihr spricht da einen kritischen Punkt an. Sarah sieht die Selbstbestimmung. Greta die Gefahr der Fehlinformation. Wie wirkt sich das konkret auf die Betroffenen aus?
Ich denke, das kann in zwei Richtungen gehen. Entweder werden komplett harmlose, vorübergehende Beschwerden fälschlicherweise als ernsthafte Erkrankungen interpretiert und dadurch dann auch falsche Maßnahmen ergriffen, oder, und das ist noch gefährlicher, tatsächlich Erkrankte schieben notwendige Arztbesuche auf, weil ihre Symptome nicht den gängigen Social-Media-Darstellungen entsprechen. Das kann die Behandlung gefährlich verzögern.
Ich sehe deinen Punkt total und das stimmt auch, das Risiko besteht, aber der digitale Raum senkt eben auch die Hemmschwelle. Menschen, die Schwierigkeiten haben, persönlich zu interagieren, können hier zum Beispiel auch ihre soziale Ängste schrittweise überwinden. Sie tauschen zum Beispiel Bewältigungsstrategien aus und geben sich auch gegenseitig Hoffnung und unterstützen einander. Oft ist genau dieser Zuspruch in der Community der Anstoß, der halt sie erst dazu ermutigt, überhaupt professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und es geht noch um Empowerment, weil sie sich, anstatt zu verstecken, ihre Situation selbstbestimmt begegnen können und auch das Thema Aufmerksamkeit verschaffen. Und genau, also dadurch wird ihre gesellschaftliche Inklusion gefördert und durch barrierefreie digitale Angebote können sie sich somit viel aktiver an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen. Und der Austausch in Online-Communities hilft ihnen auch, sich weniger allein zu fühlen.
Da hast du vollkommen recht. Aber die meisten Leute, die sich in solch Communities befinden, ne, befinden sich meistens in ähnlichen Situationen wie die meisten Betroffenen. Und dabei müssen wir uns auch mit den strukturellen Risiken auseinandersetzen, da Algorithmen sorgen nun mal dafür, dass Nutzer sich gezielt mit einseitigen und in unserem Fall auch schädlichen Inhalten auseinandersetzen müssen, während andere Perspektiven komplett ausgeblendet werden. Dazu kommen natürlich auch noch massive Datenschutzrisiken. Viele Online-Angebote geben sensible Gesundheitsdaten ohne Wissen der Nutzer an Dritte weiter und zuletzt das Cybermobbing. Die Anonymität schützt zwar die Offenheit, aber eben auch jene, die feindselige Kommentare verfassen, was das physische Wohlbefinden massiv verschlechtern kann. Communities können einem helfen, sich nicht so alleine zu fühlen, jedoch sollte man mit ernsthaften Beschwerden sich wirklich professionelle Hilfe suchen, da sich diese in ihrem Fachgebiet wirklich damit auskennen. Wir haben jetzt darüber diskutiert, wie Social Media unsere Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit beeinflusst. Aber was wäre, wenn man das Problem einfach an der Wurzel packt und Social Media für Jugendliche schlicht verbietet? Australien hat genau das getan. Seit Ende 2024 gilt dort ein Verbot für unter 16-Jährige. Doch ist das wirklich die Lösung? Dazu haben wir eine Bekannte interviewt, die in Australien lebt. In ihrem direkten Umfeld sind viele Kinder noch unter 10, die kaum Zugang zu Social Media haben. Und bei Teenagern, die bereits mit TikTok und Instagram aufgewachsen sind, wird ein Verbot laut ihr wenig ändern. Sie werden Wege finden, durch ältere Freunde, Screen Recordings, geteilte Clips, die Hürden lassen sich umgehen. Das Verbot stoppt den Konsum nicht, es erschwert ihn lediglich. Dazu kommt ein strukturelles Problem. Die australische Regierung hat das Verbot erlassen, aber nicht geregelt, wie das Alter überhaupt verifiziert werden soll. Das bedeutet im schlimmsten Fall, dass Konzerne uns zwingen könnten, Reisepass- oder Führerscheindaten preiszugeben, ohne dass wir wissen, wie sicher diese aufbewahrt werden. Ein Verbot, das unsere Privatsphäre gefährdet, löst das Problem nicht, es schafft ein neues. Auf die Frage, ob das Verbot also wirklich eine Lösung ist, war ihre Antwort kurz und klar. Nein, die Welt und die App-Landschaft verändern sich zu schnell. Und das eigentliche Problem, nämlich wie wir Social Media konsumieren, wird durch ein Verbot nicht geändert. Und dennoch, eine ihrer Freundinnen ist dankbar für das Verbot. Nicht unbedingt wegen der Wirkung, sondern wegen der Klarheit. Sie kann ihrer Tochter jetzt guten Gewissens sagen, du bist noch zu jung für Instagram. Das Gesetz gibt Eltern eine Art Rückendeckung. Und auch unsere Bekannte stellt noch einmal klar, dass die Debatte, wie Social Media besser gemacht werden kann, in Australien viel zu sehr in den Hintergrund rückt und das Verbot es nicht stoppen wird.
In dieser Debatte fehlt uns aber etwas Entscheidendes. Und das gilt übrigens auch für Deutschland, wo ein solches Verbot bisher nicht existiert, jedoch zur Debatte steht. Es fehlt der Druck, Social Media selbst zu verbessern. Unser Suchtverhalten auf Social Media lehrt uns keine Fähigkeiten. Wir lernen nicht, Informationen zu hinterfragen, Algorithmen zu durchschauen oder KI-generierten Content zu erkennen. Wir lernen nur, etwas zu vermeiden, bis wir es dann irgendwann doch konsumieren, ohne das nötige Know-how. Was wäre, wenn wir stattdessen darüber nachdenken würden, wie wir authentischen Content sichtbarer machen, wie wir gefährliche oder falsche Informationen besser kennzeichnen und andere davor warnen können? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollen. Nicht, wie verbieten wir Social Media, sondern wie lernen wir, kritisch damit umzugehen.
Das war eine Folge von Klasse 11b macht Radio. Wenn dich das Thema interessiert hat, bleib dran. In unserer Podcast-Reihe zur mentalen Gesundheit warten noch viele weitere Perspektiven auf dich. Reinhören lohnt sich.